NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz und freue mich, dass ihr auch heute wieder in unserem Ernährungspodcast reinhört. Heute geht es bei uns um ein Thema, das mich als Ernährungsexpertin besonders beschäftigt, nämlich das Übergewicht bei Hunden und Katzen. Ich habe ja viele Lieblingsthemen, aber das ist auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten. Wie man dem vorbeugen kann, wie man die Kilos wieder abbaut, darüber spreche ich heute mit der Fachjournalistin Manuela Bauer. Hallo Manu.
Hallo.
Darf ich mal indiskret sein?
Kommt drauf an. Also weiß ich nicht.
Hattest du mal ein Tier, das übergewichtig war?
Ach so, ein Haus. Ja, puh. Jetzt dachte ich schon, du fragst nach meinem BMI oder sowas, ne? Dem Body Mass Index. Nein. Bei Hund und Katze ist es ja, glaube ich, der BCS, der Body Condition Score, oder?
Ja, genau. Mhm.
Ja. Ja, also nach der Einteilung, da hatte meine Katze Mina definitiv Übergewicht. Also ich würde schon mal sagen, ja, eine 7 oder 8.
Also der Body Condition Score ist ja was Ähnliches wie der Body Mass Index, gibt es ja mit einer 9- und 5-Punkte-Skala. Vielleicht sollten wir das kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, Aha. Wie das funktioniert, wo du ja tatsächlich dir das Tier sozusagen anschaust und gegebenenfalls auch abtastest und dann anhand dieser Skala, eben 9 oder 5 Punkte, das Mittel ist immer das Ideal, sozusagen dann das Übergewicht einschätzt. Wenn du jetzt sagst, eine 7 oder 8 von auf einer 9-Punkte-Skala, dann reden wir schon von 40 Ja. Vielleicht 50% übergewichtig. Meine Katze war tatsächlich auch mal übergewichtig. Also ich reihe mich ein, ja, und es sind ja viele.
Hast du auf Diät gesetzt?
Ja, ich habe ganz lange, habe ich gedacht, es funktioniert nicht. Ja, und hab mir das auch irgendwie eingeredet, habe gedacht, ah ja, die sind irgendwie in einem prädiabetischen Stadium und das, ich war dann schon in meiner Weiterbildung in der Tierernährung und hatte eben auch damit zu tun und eben mit Insulinresistenz, das gibt es ja bei vielen Tierarten auch, metabolisches Syndrom beim Pferd zum Beispiel und so weiter und so fort, dass halt, ja, du eine Insulinresistenz aufbaust durch dieses Fettgewebe und dann Insulin hindert ja sozusagen, dass Fett abgebaut wird und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann es ja nicht funktionieren, so.
Das ist es.
So, bis ich dann allerdings irgendwann dann weiter dazu gelernt habe und tatsächlich auch mal die Fütterung sehr konsequent zugeteilt habe und dann hat die auch wirklich tatsächlich abgenommen und ich musste mir eingestehen. Es war super, es war für mich mega lehrreich. Mhm. Man lernt ja auch über die eigenen Tiere
natürlich
immer total viel. Ja. Ja, und auch, dass du halt siehst, womit auch die Besitzer irgendwie strugglen sozusagen und was so die Alltagsprobleme sein können und auch gerade bei Katzen, wie schmal der Grat sein kann. Ja, das sind dann 3 Kroketten mehr oder weniger, die vielleicht schon entscheidend sind für Hop oder Top.
Aber ich muss sagen, mir ist es auch lange nicht aufgefallen bei der Mina, erst als dann das Kind, das Nachbarskind gesagt hat, Papa, warum hat denn die Katze so einen kleinen Kopf?
Oh Gott. Ja, ich hab ein Bild vor Augen.
Dann ist mir aufgefallen. Ja.
Ja.
Ja, durch die Brille der Liebe, sag ich mal, habe ich es nicht gesehen so lange.
Ja, aber du, das ist tatsächlich ja so, dass du siehst dein Tier jeden Tag und dadurch nimmst du das ja gar nicht so wahr. Da gibt es auch diverse, auch schon wissenschaftliche Studien dazu, was die Wahrnehmung betrifft. Ja, also sowohl Studien, dass Besitzer Übergewicht, beginnendes Übergewicht nicht so leicht erkennen, Tierärzte schon eher. Aber auch da ist immer die Problematik, wie bringe ich das, wie spreche ich das an? Es ist ja ein sehr emotionales Thema, ein sehr heikles Thema, wo auch manchmal die Menschen vielleicht von mit betroffen sind oder. Also so wie schaffe ich sozusagen diese Hürde, das anzusprechen, ohne dass es irgendwie unangenehm wird. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass man es oft nicht anspricht. Also bei uns in der Beratungspraxis ist es ziemlich okay, wobei ich hätte gerne mehr dicke Tiere tatsächlich, also für die Anzahl, die es gibt.
Noch mehr. Du, ich habe hier nach ein paar Zahlen gegoogelt irgendwie. Mhm. Die sind knallhart, ne? Also laut Bundesverband für Tiergesundheit sind aktuellen Studien zufolge in Deutschland 47% aller Katzen und 44% aller Hunde zu dick.
Ja.
Ne? Also das heißt, ein Hund bringt 10-20% mehr als sein Normalgewicht auf die Waage und ist übergewichtig und ab 30% spricht man dann schon von Fettleibigkeit.
Ja. Ja, das stimmt. Es ist, ich glaube, die Zahlen variieren immer so ein bisschen je nach Quelle. Also ich kenne auch Zahlen mit 50%, USA sind es auch 60%. Also Ich habe so als Faust, sage ich das, jedes zweite Tier im Prinzip in Deutschland ist zu dick. Und das ist, also wenn du jetzt so gucken würdest, würdest du vielleicht sagen, das kann eigentlich nicht sein. Wenn man, aber die ist die Frage, nehmen wir es wirklich auch wahr? Ja, weil dieses leichte Übergewicht,
also was du jedes zweite hast, kommt mir schon wirklich sehr, sehr hoch vor. Ne?
Ja, aber, also, aber du siehst ja auch nicht jedes Tier. Ne? Und allein die Katzen, also die meisten, wenn ich eine schlanke Katze sehe, jetzt bei mir in der Gegend, die Freiläufer ist und rumläuft, dann sind es meistens Jungtiere. Die Erwachsenen sind, also es gibt einen Kater bei uns, der ist schlank, auch jetzt müsste mittlerweile zwei sein. Aber alle anderen sind auch schon auf der Skala über die 5 hinausgerutscht, ja. Und das ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber, also, ich sage jetzt mal, dramatisch schlimm ist es auf jeden Fall. Und wir erkennen es halt auch einfach nicht so richtig. Also, wo fängt man jetzt an, ja, mit der Problematik?
Ja, was ich ja wirklich auch krass finde, das ist eben, dass in Amerika noch, also wie bei den Menschen auch, ne, die haben ja auch mehr Adipositas bei den Menschen in Amerika, blöde Frage, vielleicht liegt es an den Leitprodukten?
Also,
für die, naja.
Da gibt es ja diesen Witz, gell?
Für die Tiere gibt es ja auch Leitprodukte.
Mit den Leitprodukten, jetzt esse ich schon doppelt, kennst du es nicht, jetzt esse ich schon doppelt so viel und nehme immer noch nicht ab. Kennst du nicht? Nee. Oh, es gibt so viele Sprüche. Ja. Ich glaube, das ist wirklich multifaktoriell und definitiv das, was wir beim Menschen beobachten. Also Hund, die Tiere und die Menschen sind ganz nah beieinander. Ja, wir leben zusammen. Wir wissen auch, dass die Tiere auch zunehmend tatsächlich auch vermenschlicht werden. Liebe geht durch den Magen. Futter ist ein emotionales Thema. Manche Leute schaffen sich Tiere aus emotionalen Gründen an. Du gibst es irgendwie als Liebesbeweis, also das spielt da alles mit rein und die zunehmend weniger werdende Bewegung sicherlich spielt auch eine Rolle, ja, die Hunde sind.
Ja, aber die Hunde, die datteln jetzt nicht so viel wie die Menschen, ne?
Ja, aber wenn du überlegst, Hunde sind ja im Prinzip auch Rennmaschinen, ja, oder auch so eine Katze, gibt es auch ganz interessante Untersuchungen, wo sie Katzen mal zwei Gruppen, eine war Wohnungskatze, die andere Freigänger und die hatten dann so einen Tracker, einen Bewegungstracker und haben
wie
dann
die Schritte Bewegungs... Wie viele Schritte habe ich heute gemacht,
ja? So ungefähr, ja, wie viel Bewegung, wie die Bewegungsmuster sind und wie riesig die Unterschiede sind zwischen, wenn sie könnte, würde sie, wenn sie aber nicht kann, dann macht sie, ja, und bei Hunden ist ja auch, die würden sich ja dumm und dusselig rennen, sage ich jetzt mal, das ist ja, wenn sie idealgewichtig sind, ja, weil dicke Hunde laufen natürlich nicht so gerne und dann heißt es ja immer, ja, ach, mein Tier ist ja eher gemütlich und der war schon immer eher einer von der ruhigen Sorte, wo ich mir auch denke, da stimmt auch schon wieder die Wahrnehmung nicht, denn der Grund, warum diese Hunde nicht so gemütlich sind, ist, weil sie einfach nicht können, die sind einfach zu dick.
Dann geht die Puste aus, ja.
Ja, und du kannst es ja auch mal testen, sage ich jetzt mal, wenn du dir ein, zwei Wasserkästen auf den Rücken schnallst oder vor den Bauch schnallst und damit mal den ganzen Tag durch die Gegend läufst, dann bist du auch nicht mehr so spielfreudig und bewegungsfreudig. Ja. Und das hat auch teilweise sogar Einfluss aufs Verhalten der Tiere, ja, dass die vielleicht gar nicht mehr so spielfreudig sind mit anderen oder manche haben auch Schmerzen vielleicht dadurch, Gelenksprobleme und gehen dann oder werden aggressiv, damit sie gar nicht von anderen Hunden angesprungen werden. Also da ist auch manchmal, steckt was ganz anderes dahinter, als vielleicht, wie wir es dann interpretieren mit eben, ja, so positiven Bezeichnungen. Ach, der ist eher gemütlich, vielleicht wie ich auch und so weiter. Und das stimmt tatsächlich oft nicht. Und bei den Katzen ist es halt auch so.
Ja, man legt sich ja gerne in die Tasche, ne? Sag ich jetzt mal.
Du, auch dafür gibt es einen Fachbegriff.
Was?
Kognitive Dissonanz. Nanz. Ja, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Kennen wir alle. Klassisches Beispiel Raucher. Ja, also wenn ich weiß, etwas ist schlecht, rede ich mir das schön, so um das nicht so richtig an mich ranzulassen. Raucher ist das klasse, es ist nachweislich gesundheitsschädigend, trotzdem raucht man. Oder auch nicht, ja. Oder auch Qualzuchten wäre so ein Thema, ja, wo das ganz, ganz prägnant ist. Und ich denke, bei sowas ist es auch so. Und das ist deswegen, weißt du, ist mal die Frage, der Mensch ist letztlich, muss man mal hart sagen, die Ursache. Ja, weil die Tiere gehen nicht allein zum Kühlschrank und sie gehen auch nicht allein spazieren. Katzen schon, wenn sie rausgelassen werden, aber der Mensch entscheidet, ob sie raus darf oder nicht. Und deswegen ist schon der
Grund. Die Verantwortung, meinst du?
Ja.
Ja.
So, und dann kann man natürlich sagen, oh Gott, ich decke über den Kopf, nee, will ich nicht wahrhaben und Hilfe. Und natürlich, viele wissen es auch, fühlen sich schlecht und ich schließe mich da auch gar nicht aus. Ja, also das ist einfach, finde ich, auch eine ganz menschliche Sache.
Naja, ich auch. Mit der Mina, ich habe dazugelernt, ja.
Ja, natürlich, ja. Und aber um es mal positiv zu drehen, man ist aber auch der Einzige, der es ändern kann, ja, der seinem Tier also wie definieren wir Liebe, ja? Und die hat viele Facetten. Und das eine ist natürlich eine gute, gesunde, ausgewogene Fütterung, aber die Menge macht es halt aus, ja? Und die Tiere sind total dankbar über Streicheleinheiten, über Spielen, über die, also es gibt viele andere Dinge, die auch
wie man
total,
Liebe zeigen kann.
Wie man Liebe zeigen kann, ja. Genau. Deswegen, ja. Ja, also, ja.
Aber kommen wir zu unseren Hörerinnen. Ja, ja. Weil die leiden nicht unter kognitiver Dissonanz, wie du sagst, weil die wollen mit der knallharten Realität genau, konfrontiert werden und haben ihre Fragen dazu. Und das ist wirklich ein reines Damenkränzchen heute.
Ah, schön.
Und zwar, die Eri will wissen, auch zu dem Thema Leitfutter. Ich habe meinen ersten Hund mit Übergewicht schon übernommen, einen Shiba Inu mit 19 Kilo, später 14 Kilo. Der hat also schon 5 Kilo abgenommen bei ihr. Also ich habe mir damals Anfragen gestellt. Wie sinnvoll sind Leitfutter mit viel Protein und wenig Fett? Und soll man auf Kohlenhydrate ganz verzichten, wobei Fett doch mehr Kalorien hat?
Okay, super. Also erstmal Kompliment. 5 Kilo.
Ja.
Das ist enorm. Das ist enorm. Ich habe hier gerade mal meinen Taschenrechner gezückt und das mal hochgerechnet, weil was ich als ersten Schritt ganz interessant auch immer finde für uns, dass wir das mal auf den Menschen übertragen. Weil diese 5 Kilo ist ja jetzt etwas, du sagst, okay, eine Kleidergröße, ja, ist schon vielleicht nicht mehr hundertprozentig mein Wohlfühlgewicht, aber geht gerade noch, schränkt mich nicht ein.
Ja, für uns, aber so. Für einen Hund ist es ja, genau. Wie viel Prozent, jetzt, 30% oder so?
Na, es sind tatsächlich 36 sogar, wenn man es jetzt genau ausrechnet. Okay. Und wenn ich jetzt diese 36 Kilo auf einen Menschen übertrage, der 65 Normalgewicht hätte, dann würde der 88 Kilo wiegen, hätte also 23 Kilo Übergewicht.
Wow.
Und das ist schon krass. Mhm. Ja, ich kann mich da an eine Schwangerschaft erinnern, das war auch so in der Größenordnung. Das war ziemlich, es war echt heftig. Also auch da habe ich an mir selber gelernt, wie das ist, wenn man doch sehr schwer ist und was das auch teilweise mit Gelenken und Kummer. Aber gut, also insofern total cool, dass sie das geschafft hat, auch gerade Shiba Inu, mega. So, die erste Frage war mit dem Leitfutter, gell? Wie viel sinnvoll das ist. Okay, super Frage, denn
viel Protein, wenig Fett.
Ja, also Leit ist kein geschützter Begriff im Sinne von wie zum Beispiel Alleinfuttermittel, wo wir auch drüber gesprochen hatten in der Deklarationsfolge, wie die definiert sind gesetzlich. Das trifft für Leit nicht zu, aber es gibt eine Empfehlung, dass die Leitprodukte 10-15% weniger Kalorien haben sollten als die anderen Produkte im Sortiment. Das heißt, ein Hersteller A kann sein Sortiment haben mit einem Leitprodukt und dieses Leitprodukt kann genauso viel Kalorien haben wie das normale Futter
bei dem anderen Hersteller.
B. Ja, okay. So. Und 10-15% ist auch keine Größenordnung, wo es interessant wird. Ja. Es könnte sein, dass es suggeriert, wo wir jetzt wieder vorhin bei den Menschen sind, ne? Ist das mit den Leitprodukten das Problem, dass man vielleicht das Gefühl hat, ach, da kann ich auch etwas mehr von essen, weil es ist ja, so ja eben, ja. Hat's eben schon immer noch nicht abgenommen. Nein, aber so insofern, ich denke, dass es hilft, wenn man jetzt zum Beispiel ein Tier abgenommen hat, also jetzt hier vielleicht bei der Eri, ja, dass man halt dann anschließend Futter nimmt, was ein bisschen weniger Kalorien hat, weil die andere Alternative wäre ein Diätfuttermittel, für übergewichtige Tiere, also ein Futter für kranke Tiere. Übergewicht ist eine Erkrankung. Auch da müssen wir uns leider ganz hart ins Gesicht sagen, dass es kein Schönheitsmakel ist, sondern eine Erkrankung. Und diese Diätfuttermittel sind jetzt sozusagen, ich sage mal in Anführungszeichen, diese Tierarztfutter. Ja, also die wirklich auch nach einer gesetzlichen Richtlinie quasi bestimmte ernährungsphysiologische Merkmale aufweisen müssen, um diesen Claim zu haben zum Abnehmen. Und die Leitfutter sind ja Standardfutter, die du quasi auch überall kriegst. Insofern kann man die, denke ich, einsetzen, ja, nach einer Diät oder vielleicht auch prophylaktisch. Aber man muss halt echt aufpassen, weil auch da die Menge entscheidend ist. Also nur Leit reicht nicht. Und das Zweite, glaube ich, was die Frage war mit dem, ob man auf Kohlenhydrate verzichtet.
Naja, bei uns heißt es ja auch immer keine Pasta und so, ne?
Ja, das ist eh immer lustig. Wie war das? Die Kohlenhydrate sind die bösen Tierchen, die nachts die Kleidung enger nähen oder so?
Ja,
oder
ja.
Kalorien sind die bösen Tierchen, die nachts die Kleider. Ja, das sind, klar, ne? Wir hören das immer, Kohlenhydrate sind schlecht. Ich glaube, da geht es aber Menschen eher darum, dass du halt durch bestimmte Kohlenhydrate, schnell verfügbare Kohlenhydrate, halt eher so einen Insulinabfall hast, und dann sozusagen schnelleres Hungergefühl und wieder was isst. Das ist, denke ich, das Problem. Ansonsten sehe ich jetzt durch meine Brille kein Problem mit Kohlenhydraten und wie die Iri richtig sagt, Fett hat mehr Kalorien. Ja, also Fett hat doppelt so viel Kalorien wie Kohlenhydrate oder Eiweiß. Deswegen macht eigentlich eine fettreduzierte Ration Sinn. Gut, dann bleiben Kohlenhydrate und Eiweiß übrig. Wenn du Kohlenhydrate jetzt auch noch wegnimmst, hast du nur noch Eiweiß, also quasi übertrieben gesagt nur noch Fleisch. Das schmeckt dem Hund bestimmt super. Ist aber auch nicht für jeden bekömmlich, ist jetzt auch nicht total ausgewogen, ist auch die Frage, ob man so viel Fleisch haben muss, ja, weil du kannst es jetzt auch nicht irgendwie speichern, sage ich jetzt mal. Also bei einer Abnehmration ist Fleisch oder Protein tatsächlich wichtig, weil man immer ein bisschen Muskeln abbaut, ist auch bei Menschen so. Und du willst aber nicht die Muskelmasse verlieren, weil die Muskelmasse ist eigentlich das Einzige, was deine Kalorien verbrennt. Ja? Deswegen macht es auch Sinn, durchaus Sport zu machen und so weiter, um die Muskeln zu erhalten oder aufzubauen und den Grundumsatz zu erhöhen. Aber für den Kalorienverbrauch ist es eben auch wichtig. Und deswegen muss man halt schauen, dass man bei diesen Abnehmen Diäten, Rationen, wie auch immer man sie gestaltet, halt nicht zu wenig Eiweiß drin hat, um eben jetzt nicht noch durch eine knappe Versorgung das sozusagen zu schüren.
Aber letztendlich, ja. Kohlenhydrate sollen auch mit drin sein. Das ist,
ja,
das
absolut, weil nichts, gesagt, es bleibt nicht viel übrig. Ich meine, was total cool ist, wenn man viel Ballaststoffe reintut, die streng genommen auch zu den Kohlenhydraten gehören. Aber jetzt so, die Kohlenhydrate, du hast auch in den Trockenfutter, dann hast du Kohlenhydrate drin. Gut, da wird ein Teil durch Ballaststoffe ersetzt, aber da spricht grundsätzlich nichts dagegen. Und ob das jetzt mit diesem Heißhunger beim Tier ist, ist ja ein bisschen anders. Die werden ja doch, haben ja eher ihre Mahlzeiten, Häufigkeit und so weiter. Das ist jetzt nicht so wie wir, wo wir dann denken, boah, nach einer halben Stunde, jetzt brauche ich wieder was zu essen. Oder das ist schon, deswegen, beim Tier ist es eigentlich gar nicht so schwierig mit dem Abnehmen, weil die eigentlich das machen, was du ihnen hinstellst. Blöd, ist wirklich so. Also wenn man es jetzt mal ganz, ganz blöd runterbricht, ist es, ein Tier abnehmen zu lassen, wirklich nur eine Frage.
Aber nicht hungern.
Nein, nee. Ich meine, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Du musst den Körper in den Energiemangel bringen. Ja. Ja? Ohne dem geht es ja nicht. Hm. Aber hungern ist jetzt relativ. Ja, weil wir haben teilweise auch, wenn wir so individuelle Rationen berechnen, kommt hinterher eine größere Futterportion raus als vorher, obwohl du 40% der Kalorien weggenommen
angespart hast.
Angespart hast. Ja. Mhm. Und das machen wir bei Menschen ja auch, dass wir austauschen. Ja, dass wir
Gemüse
dann vielleicht,
statt Pizza.
Genau. Gemüse, ja. So, ich bin auch ein Mensch, ich brauche auch ab und zu brauche ich große Portionen. Einfach, weiß ich nicht, ab und zu brauche ich das, dass ich ganz viel essen kann. Und dann mache ich mir, was weiß ich, so Wokgemüse oder keine Ahnung und esse dann da ganz lang an meinem Gemüse rum. So, und das hat dann trotzdem nicht so viel Kalorien, wie du sagst, jetzt mit Pizza jetzt verglichen. Mm. Ja? Und das kannst du beim Tier ja auch machen, wobei der Hund natürlich trotzdem in 2,3 Millisekunden seinen Napf leer hat. Ja? Aber ja, so arbeitet man auch oder halt bei den Leckerlis. Ne? Das ist so auch so das Entscheidende. Tatsächlich.
Wo sind denn generell so die Gefahren für Übergewicht?
Also ganz klar, wenn du mehr rein aufnimmst, als du raustust. So mehr rein als raus, mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst. Das kann verschiedene Gründe haben. Futtermenge ist falsch gemessen, man gibt nach Augenmaß. Also gut, das ist wieder ein anderes Thema.
Zu wenig Bewegung.
Bewegung spielt
dann
auch mit eine Rolle.
Kannst du es nicht abbauen, ne?
Ja, richtig. Wobei tatsächlich Bewegung überschätzt wird, auch beim Tier. Also manchmal hört man auch, ich kann ja gar nicht so viel spazieren gehen und die Bewegung erhöhen, deswegen wird mein Hund nie abnehmen. Das stimmt nicht. Also es geht wirklich, die Ernährung ist da der Säule und die Säule.
Kennt man von sich selber. Ich habe mal auf so einem Fitnessfahrrad, habe ich mal geguckt, eine Stunde gestrampelt, 200 Kalorien, sage ich, hallo, das ist ein Maßriegel.
Ja, genau.
Das ist ja nichts.
Ja, eben. Deswegen es ist wichtig, dass man das macht, ja, auch mit dem Tier, es hilft sicher, dass du, weiß ich nicht, vielleicht auch vom Futter ablenkst und so, aber das ist nicht das Kriegsentscheidende, dass du da jetzt.
Die Bewegung, ja.
Genau. Dann haben wir natürlich das Thema Kastration, ja, was jetzt beim Menschen nicht so eine Rolle spielt, aber durch die Kastration sehr viele Tiere werden kastriert, insbesondere Katzen, senkst du sozusagen, also du erhöhst sozusagen das Hungergefühl, könnte man fast sagen, und senkst aber den Kalorienverbrauch, also wie so ein kleiner Teufelskreis, deswegen durch die Veränderung im Hormonhaushalt sozusagen. Und deswegen sollte man auch tatsächlich bei kastrierten Tieren schon prophylaktisch
weniger.
20-30%.
So viel?
Ja, wirklich. Das ist so die Hausnummer. Und 20% ist auch das, was so nach 2-3 Jahren Die paar
das merkst du.
Ja, mhm. Ja, genau. Mhm. Dann Alter ist noch etwas, was eine Rolle spielt. Beim Hund mehr als wie bei der Katze. Mhm. Weil Katzen, ältere Katzen eher abnehmen und ältere Hunde nehmen eher zu.
Ah ja,
ja. Och, die
interessanter Unterschied.
Verändert sich die Aha. Körperzusammensetzung. Mhm. Die haben dann, ist beim Menschen auch so, also du baust Muskeln ab, hast mehr Fett, deswegen sinkt der Grundumsatz und so weiter. Also da spielt Alter noch eine Rolle. Krankheiten können natürlich auch mit reinspielen. Da wäre jetzt zum Beispiel die, gerade beim Hund, Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Also wenn die Schilddrüse ist ja Energiezentrum vom Körper, was alles so ein bisschen steuert, und wenn die auf einer niedrigen Flamme läuft,
ja,
dann verbrennst du auch nicht so viel Kalorien. Also das wäre zum Beispiel, zum Beispiel was da mit reinspielt, genau.
Genau, Stichwort Kastration hast du gerade gesagt noch. Die Ehre von vorhin, die hat noch eine Frage. Warum werden manche Hunde nach der Kastration dicker und manche nicht? Ja. Also ist das überhaupt so?
Ich würde da tatsächlich die Hypothese aufstellen, dass bei denen, die nicht dicker werden, die Fütterung angepasst wird. Ja, oder das Futter gewechselt. Das wäre hier zum Beispiel auch Leitfutter, wäre auch eine Idee, ja, dass man das macht, statt vielleicht die Futtermenge zu wechseln, dann das Leitprodukt von dem Hersteller zu nehmen nach der Kastration, und regelmäßiges Wiegen, ganz, ganz wichtig.
Da kommen wir noch dazu.
Oh, sehr gut.
Ja, da kommen wir noch dazu. Sag nichts mehr. Die Viviane, die will zu den Ursachen auch noch was wissen. Und zwar, macht ein Brei aus Maronenmehl und Wasser zur Zwischenmahlzeit dick. Was kriegt der denn? Interessant.
Spannend, ja. Esst Edelkastanien.
Aha.
Total lecker, sicherlich.
Jetzt, weiß ich nicht, jetzt müssten wir wirklich nachgucken, ne?
Nee, ich kann es sehen. Also Maronenmehl ist im Prinzip auch ein
Kohlenhydratlieferant.
Okay. Also Kurzfassung ist ja, es macht leider auch dick. Zweiter Punkt ist typisch, dass man sich verschätzt, ja, dass man denkt, manche Dinge sind kalorienarm, obwohl sie es nicht sind. Stichwort Geflügelfleischwurst zum Beispiel. Wir haben so dieses Bild, dass…
Macht nicht schlank.
Nein, ist total fettig, ist voll kalorienreich. Oh. Ist eine Fleischwurst, wenn du jetzt eine Hühnerbrust nimmst. Ja, die ist mager, ja. Ein Brathähnchen schon wieder nicht, weil da ist die Haut mit Fett dabei. Aber diese Wahrnehmung, dass Geflügel mager ist, und dann, genauso wie hier, Maronenmehl, was sehr exotisch ist, ja, denke ich. Aber das hat fast so viel Kalorien wie Haferflocken. Also du könntest, ja, ist wirklich so. Die ganzen, alle Kohlenhydrate, also ob das jetzt Getreide…
Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Haferflocken so viel Kalorien haben.
Frau Bauer hat gerade etwas entsetzt geguckt, das sieht man da leider nicht. Aber ja, und alle vergleichbar. Ob du jetzt Reis hast, ob du jetzt Nudeln hast oder wie hier Maronenmehl oder Hirse oder was haben wir denn noch? Genau, Getreideflocken haben wir schon gesagt, Haferflocken, auch Kartoffelflocken dann in dem Sinne, also wo du… Er hat alles ungefähr gleich viel Kalorien, und es liegt so im Schnitt bei irgendwas zwischen 300, 350 in 100 Gramm Trockenmasse, wohlgemerkt. Du kochst es ja dann, ja, und du isst ja nicht. Ja, wobei doch 100 Gramm Nudeln isst man als Mensch schon.
Ja.
Ja, genau. Ja. Und deswegen so mit den Zwischenmahlzeiten. Oder so die Reis, wir hatten da schon so viel Missverständnis, ja, so Reiscracker eben, klar, ist auch ein gutes Leckerli, aber ist jetzt trotzdem, also je weniger Wasser du in etwas drin hast, desto kalorienreicher ist es eigentlich. Ja, ja. Oder wir hatten eine, ich hatte mal eine Besitzerin, die hatte Zellulose eigentlich geben wollen. Zellulose ist ein Ballaststoff mit zero Kalorien, und hat das nicht mehr gehabt und hat Schmelzflocken genommen. Und Schmelzflocken sind sozusagen… Also die sind schneller auf der Hüfte, wie du es wahrscheinlich runtergeschluckt nicht, hast, weil das halt durch die Zubereitung auch höchst verdaulich ist. Ja? Mhm. Soll ja auch so sein. Also Zero Kalorien gegen eben, ne, was Kalorien, also insofern ja, leider die Zwischenmahlzeit, die macht
die Leckerlis.
Da wäre ein, ich sage jetzt mal, ein Joghurt, vielleicht mit Gemüse oder Obst, eine bessere Zwischenmahlzeit, die wäre kalorienärmer. Ja.
Zwischenmahlzeit?
Ja, es ist die Frage.
Okay.
Genau.
Okay.
Ja, doch, manche Hunde haben ja, die haben auch ein Hüngerchen zwischendurch.
Zwischendurch. Ja. Für das kleine Hüngerchen zwischendurch. Aber die Leckerlis, die können sie ja in sich haben. Und deswegen hat die Leonie auch einen Verdacht. Mhm. Sie schreibt, meine Hündin, französische Bulldogge, 5 Jahre, kastriert, bekommt 2-mal täglich Trockenfutter und nebenher noch Leckerlis und Kauartikel. Mhm. Vor 2 Jahren wog sie noch 9 Kilo, inzwischen sind es 10 Kilo. Mhm. Die Trockenfuttermenge haben wir schon etwas reduziert auf 2x40 Gramm. Mhm. Ich denke, das Hauptproblem bei ihr sind die vielen Leckereien, also das kleine Hüngerchen zwischendurch. Ja. Ich versuche die ungesunden Süßigkeiten eher wegzulassen, aber Du hast doch vielleicht einen Tipp für mich, welche Kauartikel oder Snacks gut geeignet sind, um das Gewicht zu reduzieren. Also meine Idee wäre jetzt Gurke oder Rinderlunge. Fällt dir noch was ein?
Okay, ja super. Genau, klassischer Fall und toll, Leonie, dass du dich auch gemeldet hast, weil du jetzt sozusagen schon gegensteuerst, wo das noch nicht das Problem dir auffällt. Das ist jetzt, das ist nur leichtes Übergewicht.
Was ein Kilo.
Ja, richtig. Gut, der Hund ist nicht so groß, ja, aber es ist jetzt, das sind 10-11% Übergewicht. Also das ist noch, ist genau da, wo man eigentlich ansetzen sollte. Man sagen sollte, okay, ich muss jetzt was tun.
Bremse, ja.
Und Leonie macht es genau richtig. Sie reduziert es die Hauptmahlzeit schon. Und auch ihr Verdacht ist, ja klar, es ist immer, es liegt immer am Futter. Ja, irgendwo. Und wenn es das Hauptfutter nicht ist, es ist ja oft so, dass nur das, was im Napf landet, für den Besitzer Futter ist.
Sichtbar ist sozusagen, ja. Und das in der andere, Wahrnehmung, ja.
Ja, das andere nicht. Ich meine, wir haben jetzt, ich habe hier jetzt einen Kaffee, da ist Zucker drin, da ist Milch drin. Wäre es nur ein schwarzer Kaffee, wären es 0 Kalorien. Aber und trotzdem ist es für mich jetzt nur ein Getränk. Also würde ich das jetzt vielleicht auch nicht so im Kontext sehen, dass das Kalorien hat. Zufuhr oder ein Saft oder so, ja. Und bei den Hunden oder auch Katzen sind es halt ganz oft eben Kauartikel, Snacks etc., die vielleicht als Tipp für euch oder als Hinweis ungefähr genauso viel Kalorien haben wie Trockenfutter. Plus, minus. Ja, je nachdem, wenn du jetzt einen fettigen Kauartikel hast, dann hat er auch etwas mehr Kalorien als Trockenfutter. Aber so kann man sich ganz gut orientieren, weil wenn ihr jetzt wisst, euer Hund oder euer Tier braucht so und so viel Gramm Trockenfutter am Tag und jetzt möchte ich ihm einen Kauartikel geben mit 30 Gramm, dann wäre es natürlich perfekt, wenn man diese 30 Gramm abzieht. So. Natürlich macht jetzt ein Kauartikel mal pro Woche das noch nicht aus.
Pro Woche?
Ach, Manu.
Frau Fritz ist wirklich so streng.
Nein, warte, ich will auf was ganz anderes heraus. Ich will darauf hinaus, dass wenn du das jetzt nur einmal pro Woche gibst, musst du nicht unbedingt was abziehen, weil das kann der Körper schon gegensteuern. Aber wenn du es jetzt täglich gibst, was wahrscheinlich aus deiner Reaktion jetzt eher so das Bild war, was du vor Augen hattest, dann muss ich es abziehen.
Man muss es reell sehen, ne?
Ja, und ich denke auch bei der Hündin von der Leonie war es wahrscheinlich so, dass einfach es regelmäßig ein bisschen zu viel war und es deswegen dann unterm Strich nach einem Jahr auch eben schon ins leichte Übergewicht geschwankt ist. Und
hast du denn noch einen Tipp für sie?
Ja, Gurke ist super.
Ja?
Ja, 100 Gramm Gurke haben nicht mal 10 Kalorien. Rinderlunge ist wieder so ein klassisches Missverständnis, weil dadurch, dass das ja so leicht ist, die Lunge ist ja so leicht, da ist so viel Luft drin, glauben die Besitzer auch, das ist total kalorienarm. Aber 100 Gramm Rinderlunge haben, was schätzt du? Wirf mal was in den Raum.
Ich bin Vegetarierin.
Das muss er nur eine Zahl nennen. Das hat er mit Vegetarierin.
200.
400.
400, okay.
100 Gramm Rinderlunge haben 400 Kalorien. 100 Gramm Gurke hätten nicht mal 10 Kalorien. Mhm. So. Mhm. Also wäre eine Gurke, also alles, was viel Wasser hat, ja. Eben Obst, Gemüsestückchen und so weiter. Je mehr man das trocknet, desto energiedichter wird es.
Ja.
So kann man sich's merken.
Wenn die Hunde das mögen.
Ja. Ja, schon. Also ich kenne viele Hunde, die Gurken mögen. Ich kenne Hunde, die mögen Bananen. Gut, Chips sind jetzt auch nicht total kalorienreich, kalorienarm. Aber
ach, schade. Das hast du doch noch verbessert.
Ja gut, Banane ist tatsächlich von den Obstsorten Chips, das, was am meisten kann. Ja klar, weil es gibt ja welche, die sind in Fett dann gebacken. Ja? Also wenn du jetzt die Banane in Kokosfett backst, dann ist das auch nicht mehr so total kalorienlos. Wenn du sie gefriert trocknest, sieht schon etwas besser aus.
Okay.
Aber es ist ja trotzdem getrocknet, also jetzt auch nicht kalorienfrei.
Aber gut, auf alle Fälle Sachen mit viel Wasser.
Ja, oder noch ein Tipp, muss ich jetzt noch leider loswerden, weil es mir gerade einfällt, einfach die Sachen ganz klein machen. Also wirklich die Krokette oder das Leckerli oder die Kaustange in wirklich kleine Fitzelchen aufteilen oder vielleicht auch mal eine gekochte Nudel nehmen oder sowas wie ein gut Schinken ist jetzt vielleicht nicht so ideal für den Futterbeutel, aber macht die Sachen wirklich klein. Weil der Hund, der kriegt nicht die Info, boah, das war jetzt
nur
irgendwie,
ein Millimeter.
Ja, sondern der sieht, oh, ich krieg was, ja, und der riecht, der geht ja auch nach der Nase, der riecht es oder hier so harzer Rolle oder irgendwie so einen mageren hier Käse kann man auch nehmen, wenn man jetzt was ganz so ein Jackpot-mäßig braucht, aber wirklich die Größe ist total entscheidend und dann kannst du trotzdem 100-mal am Tag, du kannst aus so einem Kaustreifen, den kannst du einmal geben, hab's 2 Sekunden weg oder du machst daraus, keine Ahnung, 30 Stückchen, ja, wenn du es klein genug brust, hast deinen Beutel voll und kannst jedes Mal, das ist tatsächlich auch oft die Krux und der Schlüssel zum Erfolg, dass das,
Guter Tipp.
Okay, gut. Gehen wir weiter.
Die Leonie, die hat noch einen Kater.
Ah, sehr gut.
Und der legt, naja, jetzt im Winter natürlich gerne zu. Sie schreibt, mein Kater, 8 Jahre, kastriert Freigänger, bekommt Trockenfutter und Nassfutter. Ja, das Problem, im Sommer ist er immer sehr zierlich, 4 Kilo. Im Winter eher moppelig, so bis zu 5,3 Kilo. Mhm. Ich vermute, es liegt daran, dass er im Sommer einfach deutlich mehr draußen unterwegs ist als im Winter und zu der kalten Jahreszeit irgendwie auch mehr Hunger hat, wie wir auch, gell? Also ja, im Sommer ist es irgendwie, schreibt sie, ein Evolutionsding, um ein Kältepolster anzulegen, weil eigentlich sollte er ja im Sommer mehr Hunger haben, da er mehr Energie verbraucht.
Ja. Sowas ist tatsächlich beschrieben. Das, das gibt es auch bei, was war das hier so, bei Rehen und Co., dass du über den Winter tatsächlich mehr Fett anlagerst als Reserve. Mhm. Ich meine, ich habe das auch tatsächlich mal bei Katzen irgendwo gelesen. Also, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber irgendwas ploppt da gerade in meinem Gedächtnis auf. Solange das jetzt wie hier wirklich schwankt, also auch wieder runtergeht.
Es geht auch wieder, genau.
Ja, das ist das Entscheidende. Also, wenn du da merkst, dass das zum Sommer hin dann bei gleicher Fütterung wieder runtergeht, würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen und das unter, was hat sie gesagt?
Evolutionsding.
unter Evolutionsding verbuchen. Aber man muss halt aufpassen, dass, ja, dass es halt nicht dann dabei stehen bleibt und sich dann aufsummiert. Macht natürlich auch irgendwo Sinn, wenn du dir überlegst, im Winter gerade Tiere, die draußen sind, nutzen das ja auch ein bisschen als Wärmeschutz, denn wir verlieren ja unheimlich viel Wärme auch über unsere Körperoberfläche. Und da siehst du auch rassebedingte Unterschiede zwischen, was weiß ich, jetzt einem Boxer oder einem Wischler oder so mit einem kurzen Fell und viel Muskelmasse versus einem Neufundländer oder einem Husky oder so, die ja auch nicht ohne Grund so viel Unterhaut, Fettgewebe haben und so ein dichtes Fell und so weiter, um eben auch da nichts. Also man
geschützt
könnte sich
zu sein,
tatsächlich mal überlegt, ob es was bringen würde, sich einfach in die Kühlkammer zu stellen, eine halbe Stunde. Ja, wirklich, weil du würdest ja tatsächlich dann Kalorien verbrennen, weil du deine Körpertemperatur. Aber es ist, ja, ich habe die Idee wieder verworfen, aber ich habe mal drüber nachgedacht.
Ja, genau. Also sie muss sich auch keine Sorgen machen wegen den Gewichtsschwankungen. Ne? Also weil sie schreibt, Blutzähne und so weiter, ist es normal eben mit den Gewichtsschwankungen und soll sie jetzt dann an der Fütterung was ändern, Sommer, Winter optimieren?
Also wie gesagt, wenn das rauf und runter geht, würde ich mir da keine Sorgen machen. Ansonsten kann ich auf unsere Katzenfolge verweisen. Ich glaube, das war die zweite Folge, wo wir so ein bisschen über, wie hätte es die Katze gern? Da kann man vielleicht was optimieren, wie ne, Activity Feeding und Co., was übrigens tatsächlich bei Katzen Übergewicht vorbeugt. Ja, also
Activity Feeding.
Ja, tatsächlich. Ja. Also da ist teilweise gar nicht, ich habe eine Kollegin, die das auch viel der Verhaltensberatung ist und die das auch von ihren Patienten immer beschreibt, die achtet jetzt nicht so sehr auf die Kalorienmenge, wie wir es jetzt sozusagen tun, aber dass sie sagt, wenn du dieses natürliche Fressverhalten bedienst mit vielen kleinen Portionen und so weiter und so fort, dann beugt es auch, hat sie gesagt, die Katzen, die so sind in ihrer Praxis, sind selten übergewichtig. Also vielleicht da auch nochmal ein kleiner Hinweis zu den Besonderheiten der Katze.
Wie merke ich denn überhaupt, dass mein Tier übergewichtig ist?
Ja.
Woran merke ich es?
Genau, also dass das Geschirr nicht mehr passt. Oder der Wintermantel, genau. So wie im Sommer oder im Winter die Hose, keine Ahnung. Nein, also die Idealgewicht fühlt sich folgendermaßen an. Du nimmst dir dein Tier, streichst über den Brustkorb mit leichtem Druck und dann solltest du die Rippen finden. Wenn du da jetzt mit den Fingern reinbohren musst oder so, dann ist es schon zu viel. Mhm. Ja, also die Fettschicht, die sich dann an den Rippen anlegt, kann man sozusagen als Maß nehmen. Wäre auch wieder dieser Body Condition Score, das ist ein Punkt davon. Dann das Zweite, was ich immer sage, ist, jedes Tier hat ein Recht auf eine Taille. Jedes. Auch ein Mops, auch ein so, die man gerne als quadratisch praktisch unterwegs sieht. Also bedeutet, ich gucke von oben auf mein Tier. Hunden mit viel Fell, vielleicht im nassen Zustand nach einem Schwimmen oder so. Also genau. Und dann sollte sich zwischen Brustkorb und Hüfte sollte eine Einziehung sein. Es muss keine Wespentaille sein, aber es sollte eine Taille dort sein. Und der dritte Punkt wäre tatsächlich der Hängebauch, wobei das schon fortgeschrittenes Stadium ist.
Aber kommt oft durch die Kastration bei Katzen.
Bei Katzen ist richtig, genau. Und die Katzen brauchen auch tatsächlich diesen, also Hängebauch, also Du musst dann gucken, ist da Fett drin oder nicht. Also ist das
oder
nur,
ist er leer?
Ja, genau. Ist es nur eine Hautlappen? Mhm. Weil den Hautlappen brauchst du. Wenn du überlegst, eine Katze kann sich ja gefühlt auf 2 Meter
strecken,
ausdehnen,
ja.
Mindestens, wenn sie springt. Und dafür brauchen sie tatsächlich diese Hautfalte, damit sie sich so ausdehnen können. Wohlgemerkt Hautfalte.
Falte.
Ja.
Mhm.
Ja.
Na, manchmal sieht man die Pösterchen aber auch relativ spät. Das schreibt auch die Caroline.
Mhm.
Wie oft sollte man denn das Tier wiegen? Weil da merkst du es ja wirklich ganz konkret.
Also ich würde vorschlagen, einmal im Monat wäre natürlich irgendwie super.
Mhm.
Ansonsten mindestens vierteljährlich. Ja, weil du einfach, je früher du siehst, desto früher besser kannst du gegensteuern. Und wenn du jetzt merkst, wo, der hat jetzt mehr auf der Waage als letztes Mal, dann kann man vielleicht auch nochmal die Woche drauf wiegen oder die nächsten Tage. Wichtig wäre, dass ihr immer die gleiche Waage nehmt, also und zu gleichen Bedingungen wiegt. Weil gerade bei den großen Hunden, dass du also sagst, was ich entweder immer vorm Fressen, nach dem Gassi gehen oder so, weil natürlich das Fressen, auch Wasser, was die Tiere trinken oder ein voller Darm, wiegt ja auch was. Und beim großen Hund sind es auch mal ein paar hundert Gramm. Dass man da immer schaut, dass man ähnliche Bedingungen schafft, um nicht so ein verfälschtes Ergebnis zu haben. Ja,
ich finde jetzt auch einmal im Monat ist jetzt nicht so aufwendig, ne?
Nee, eigentlich nicht. Ja, viele machen es halt echt sehr selten. Gut, kommt natürlich darauf an, was du für einen Hund hast. Einen großen Hund, den kriegst du ja auch vielleicht schwer gewogen. Aber es gibt mittlerweile auch in Futterhäusern und so weiter oder auch beim Tierarzt, ja, dass du einfach vorbeigehen kannst, weil beim Spazierengehen dir ein Gutti abholen und der Hund hat dann auch ein positives Erlebnis vielleicht beim Tierarzt. Und dass du die da auf eine Tierwaage hast. Oder wenn du eine Katze hast, ich würde jedem empfehlen, sich so eine Babywaage, also eine Waage, die auf 10 Gramm genau misst, weil mit dem Personenwagen, weißt du, ist ja 100 Gramm hin oder her und das ist bei der Katze schon total viel. Und dann zappeln die vielleicht oder stehst nicht still oder du willst selber nicht wissen, was du wiegst, ja, keine Ahnung.
Ja,
also,
ja.
Genau, das wäre so.
Eben, dann wiegt man auch das Tier nicht, weil man das eigene Gewicht nicht wissen möchte.
Soll vorkommen. Genau.
Wenn das Kind jetzt im Brunnen gefallen ist und also die Menschen, die ziehen ja dann oft die Reißleine und die machen eine Crashkur und sagen, ich esse jetzt überhaupt gar nichts mehr.
Ja.
Bei Tieren sollte man das auf gar keinen Fall machen, ne?
Nee, auch bei Menschen eigentlich nicht, was bringt halt nichts. Ja, das ist dann so der kurze Moment, wo man dann motiviert ist oder irgendwie denkt sich, verdammt, so geht's nicht weiter. Das ist halt nicht nachhaltig. Ja, das ist kurz und also erstmal ist es…
Naja, erstmal fürs Gröbste sozusagen.
Ja, ich meine, es ist tatsächlich so, dass du am Anfang von einer Diät, Mensch oder Tier, auch tatsächlich viel Wasser erstmal verlierst. Deswegen geht's am Anfang auch recht gut runter. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen dieses, früher hat man immer, weißt du, kennst du noch so Brigitte-Diäten, also aus den Zeitschriften?
Natürlich.
Ja, natürlich. Und die haben auch ganz gut funktioniert in der einen Woche. Die waren aber auch entsprechend kalorienreduziert. Ja, also du musst auf 60% deines Energiebedarfs runtergehen. Das sind, bei Menschen sind es 1200 oder 900 Kalorien, was diesen Diäten aus den Zeitschriften auch meistens entspricht. Beim Tier ist es halt ein bisschen individueller, aber wenn du diesen Bereich erreichst, dann nimmt, also das ist einfach ein Naturgesetz, dass da eine Gewichtsabnahme erfolgt. Mhm. Und diese Sturzdiäten oder FDH, da reduzierst du halt auch die ganzen Nährstoffe und so. Ja, die Tiere sind total hungrig. Also es ist, wie gesagt, es ist absolut nicht nachhaltig. Das muss wirklich gemütlich, langsam, sicher, gutes Konzept.
Du sagst Nährstoffe, genau.
Ja.
Dazu schreibt die Tina.
Mhm.
Erzähl doch was drüber, wie man richtig abnimmt. Also nicht einfach nur Ration kürzen und so weiter, weil die Nährstoffe, die gehen ja verloren zum Teil. Und wie schnell sollten Hunde denn abnehmen? Und weil viele machen Radikaldiäten, sind dann unzufrieden, dass es nur noch langsam geht. Und ja, dabei orientieren wir uns ja oft an uns und die Relation sehen ja mit dem Tier, also beim Hund zum Beispiel ganz anders aus. Wie schnell oder langsam sollte das gehen?
Da gibt es eine Faustregel, das ist 1-2% pro Woche vom Körpergewicht. Also das können dann auch tatsächlich nur ein paar hundert Gramm sein, wo wir wieder beim Thema Waage sind. Man braucht eine gute Waage, dass man das erfasst. Wir geben unseren Besitzern tatsächlich so eine Grafik auch mit, die du irgendwo hinpinnen kannst, wo du es eintragen kannst und auch einfach siehst, ob du auf dem Kurs bist oder den Verlauf siehst. Manchmal muss man auch nochmal nachjustieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich diese vorhin angesprochenen, ich nenne sie mal wieder Tierarztdiäten nehmen, also diese Spezialdiäten, die gibt es jetzt nicht nur beim Tierarzt, aber diese sogenannten Diätfuttermittel zur Reduktions Gewichtsreduktion.
Dann kann man dann sicher sein, dass halt auch alle Nährstoffe drin sind.
Genau, denn das ist nämlich genau das Besondere daran. Deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass sie manchmal etwas teurer sind. Denn da ist tatsächlich eine hohe Nährstoffdichte gegeben mit einem gleichzeitig hohen Ballaststoffgehalt. Also meistens setzen die Tiere dann auch mehr Kot ab. Das ist dann im Sinne des Erfinders. Bei aber einem reduzierten Kaloriengehalt. So. Und dann gibt es auch die entsprechenden Fütterungsempfehlungen, wobei meiner Erfahrung nach, das reicht halt oft nicht, weil du hast halt den Alltag. Ja? Und du musst halt im Alltag schauen, dass du wirklich guckst, in welchen Situationen kriegt mein Tier was? Braucht es das wirklich in dem Moment? Könnte ich das vielleicht gegen was anderes austauschen? Weil, also ich versuche immer, dass du einen langfristigen Plan hast, weil ich kann jetzt jedem eine Abnehmration berechnen oder ein Futter empfehlen, aber es soll ja nicht nach einem Jahr wieder nach oben gehen. Und tatsächlich ist es leider so, dass es diesen Jojo-Effekt
auch bei Tieren gibt.
Genau. Mhm. Gibt es auch Studien dazu. Also du brauchst tatsächlich, wenn du einmal abgenommen oder das Tier einmal abgenommen hast, brauchst danach gerade mal, wir haben ja gesagt, du kürzt 40% nimmst du weg, ja, zum Abnehmen. Und danach darfst du eigentlich nur 10% mehr geben, damit das Gewicht erhalten bleibt. Und das ist halt auch oft so eine Stolperfalle, wenn man dann wieder anfängt, mehr zu füttern. Oder gerade, weil der Körper ja, der ist ja, denkt sich, hey, was ist denn hier los? Ich kriege keine Energie mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was passiert?
Und fährt runter.
Fährt runter. Und das dauert auch, bis das dann sich wieder anpasst. Deswegen ist es so wichtig, dass man einfach einen guten Plan für den kompletten Lebensalltag hat. Und da darf auch ein Frühstücksei am Sonntag dabei sein, wenn das nun mal zum Ritual gehört. Man muss halt gucken, dass man wirklich unterm Strich dauerhaft und langfristig eben diese Kalorienreduktion hat, damit das Signal auch stark genug ist, dass das Tier abnimmt. Und du kannst jetzt auch, wie beim Menschen zum Beispiel, mal sagt man, ja, jetzt habe ich 6 Tage durch, jetzt mache ich einen Cheat Day, kann man alles machen. Es dauert halt dann einfach länger, weil du fährst runter, rauf. Und auch mit dem Wissen ist es dann manchmal, dass man einfach wirklich so erstmal so ein Bewusstsein auch schafft, was gebe ich überhaupt wann. Und du kannst aber auch mit deinem herkömmlichen Futter eine Abnehmration machen, wobei ich sagen muss, da ist es schon, wenn es jetzt nicht viel Übergewicht ist, kann man das vielleicht selber machen. Wenn es aber jetzt wirklich über eine längere Zeit gehen muss, ja, kann ja auch durchaus mal ein Jahr dauern, dass ein Tier abnimmt, dann brauchst du vielleicht wirklich jemanden, der es dir berechnet, damit du sicher bist, dass du den ausreichenden Eiweißgehalt, das hatten wir angesprochen, kann man auch ergänzen, ne, mit Quark und solchen Sachen.
Ja, ich wollte gerade fragen, hast du bei Napfcheck, gibt es da ergänzende Nährstoffe also, im Programm, wenn man Diät macht?
Ja, also es gibt was satt macht, also jetzt Nährstoffe in dem Sinn, klar, wir hätten auch diverse Mineralgeschichten, die man ergänzen könnte und Vitamine, das müsste man aber individuell tatsächlich bestimmen, ob es nötig ist und in welchen Mengen. Mhm. Gerade wenn wir jetzt von der Variante, ich habe eine Fertigfutterration oder ein Fertigfutter, reden, wenn ich was hausgemacht, also wenn ich selber zusammen oder barfe oder so, dann musst du sowieso, brauchst du eh eine Mineralstoffergänzung. Aber das ist jetzt nicht speziell, hat nicht speziell was mit dem Abnehmen zu tun. Aber was wir haben, sind halt eben Ballaststoffe, die sättigen, die das Futtervolumen erhöhen, die auch die Darmpassage anregen, also auch sozusagen die Verdaulichkeit dann reduzieren. Das ist einfach Zellulose, Futterzellulose oder Flohsamenschalen. Das sind so die zwei Sachen, die man zur Auswahl hat oder die so üblich sind. Ich bevorzuge meistens die Zellulose, weil sie einfach von der Akzeptanz her auch bei Katzen hervorragend ist, weil das riecht nach nichts, es schmeckt nach nichts, staubt nur. Und genau, also das wären so Hilfsmittel, die man ein muss nicht bei jeder dabei sein. Kann man sich auch aufheben, vielleicht für später und so weiter. Also da Strategie ist da fast der Fantasie keine Grenze gesetzt, ja. Genau.
Die Daniela, die hat dazu eine Frage. Meine 10-jährige Katze mit Arthrose und Verstopfung muss mindestens 500 oder 700 Gramm abnehmen. Wie schnell darf das geschehen? Nimmt man da spezielles Futter oder nehmen oder einfach nur weniger Futter geben? Und snacken darf sie auch nicht mehr, oder? Was ist nehmen? Entschuldige.
Nahrungsergänzungsmittel. Ach so, abkürzen, mein Ja, du im heutigen Zeitalter muss man alles abkürzen. Ja, also wie gesagt, 1-2% vom aktuellen Körpergewicht pro Woche. Jetzt weiß ich leider nicht, was die Katze wiegt.
Hat sie nicht reingeschrieben, nee.
Nee, aber damit kannst du dir das, kann Daniela sich das hochrechnen. Das wäre ideal. So spezielles Futter, haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, kommt halt drauf an, womit sie am besten klarkommt. Oder ich weiß jetzt leider nicht, was sie momentan füttert, ob sie Nassfutter gibt, Trockenfutter gibt. Mit dem Spezialfutter hast du halt einfach den Vorteil, dass du in der Regel mehr davon geben kannst, also dass die Portionsgröße nicht unbedingt.
Aber nicht doppelt.
Nicht doppelt, nein. Ich muss sagen, probiert es bitte aus, ob ihr zurechtkommt, wenn ihr die Fütterung kürzt. Bei Nassfutter achtet drauf, dass ihr auf einen ganz geringen Fettgehalt, gerade bei Katzen gibt es die meisten Nassfutter, haben zwischen 5 und 7% Fett. Es gibt aber auch welche mit 1% Fett oder 2. Ja, dass ihr da schon mal schaut, dass ihr wirklich was euch sucht, was so wenig Kalorien wie möglich hat. Dann vielleicht, ich sag mal pauschal, das jetzt aus der Hüfte heraus, vielleicht mal 20% von der Futtermenge weniger geben. Bei Katze ganz wichtig, das Activity-Feeding und viele kleine Mahlzeiten. Also die darf auch gerne dann einfach nur ein Kaffeelöffelchen kriegen pro Mahlzeit. Und dann guckt, wie weit ihr da hinkommt. Das sollte nach 2 Wochen, sollte eine Gewichtsreduktion da sein. Da sollte man nicht zu lange warten, gerade wenn man motiviert ist. Und wenn es nicht klappt, dann sucht euch jemanden, der euch das wirklich berechnet von den Mengen, dass ihr einfach konkret wisst, das darf ich meiner Katze geben und nicht mehr und nicht weniger, damit auch wirklich das vorangeht. Mhm. Weil ich finde es immer so schade, wenn man schon motiviert ist und dann aber irgendwie so nicht richtig weiß, was, wo, wie. Ich meine, es ist ja auch normal, dass man das nicht unbedingt alles weiß. Ja? Also da holt euch bitte Hilfe, wenn ihr da nicht weiterkommt. Mhm. Ja.
Tja, mit dem Snacks, ich würde sagen, das ist wie bei uns, also im Zweifel weglassen.
Ja, oder halt austauschen, ne? Also die Snacks bei Katzen ist ja meistens was, also Malzpaste und sowas würde ich weglassen. Ja, das macht echt wenig Sinn, das ist ist total kalorienhaltig, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass Malzpaste sinnfrei ist, aber es hat sehr viel Kalorien. Ansonsten Snacks, jetzt getrocknetes oder gefriergetrocknetes Fleisch oder sowas, wo Katzen auch drauf stehen, das ist wie Trockenfutter, das musst du dann halt mit in die Gesamtmenge
reinrechnen.
Ja. Ja. Dann, also Snacks ist schon erlaubt. Und weißt du, es bringt halt auch absolut nichts, wenn du jetzt sagst, keine Snacks, wie bei Menschen keine Schokolade, kein Dings. Das bringt nichts, weil es muss lange gehen. Und 500 bis 700 Gramm meiner Katze ist jetzt nicht gerade wenig. Also reden wir, ich sag mal, 3-4 Monate sicherlich. Und danach brauchst du ja auch einen Plan. Du kannst ja danach nicht einfach wieder so füttern wie vorher. Dann ist das ruckizucki wieder drauf. Deswegen langsam, sicher, Fütterung anschauen, quantifizieren, eine Waage besorgen, wirklich ein bisschen pingelig sein, dann ist einfach die Erfolgsquote viel, viel besser. Mhm. Ja.
Ja, Julia, und warum ist es denn so wichtig, dass auch unsere Tiere nicht zu dick sind? Wie sieht es denn mit den Folgen von Adipositas aus? Ich finde das ganz lustig. Pass auf, ich hab so ein Buch dabei.
Ja.
Dicke Freunde heißt es. Es ist von 1997.
Okay, ein paar
Jährchen. Und da waren noch nur 10% aller Katzen übergewichtig. Aha. Und der Autor schreibt, ihre Lebenserwartung verkürzt sich dadurch nicht unbedingt und sie ist auch mit ihrem Pfunden glücklich und das Übergewicht schadet kaum. Ne? Okay. Nur wir Menschen haben Vorurteile gegen das Dicksein. Ne? Die Zeiten
super
ändern sich, sage
okay
ich.
Das können wir als Schlusswort auf keinen Fall so stehen lassen. Ja, spannend, dass da 10% drin steht. Da sieht man eigentlich die dramatische Entwicklung und wie wichtig es ist, dass wir da echt
in
was…
In 27 Jahren, ne?
Ja, dass wir da was für unsere Haustiere, die wir ja echt über alles lieben und die uns beständig zur Seite stehen, da müssen wir echt was für die tun. Und nein, das stimmt auch nicht, was da steht. Also es verkürzt tatsächlich die Lebensdauer. Gibt es Untersuchungen bei Hunden? Bei Katzen gibt es die meines Wissens nach nicht, aber ich gehe davon aus, dass es vergleichbar ist. Denn dieses Übergewicht ist jetzt nicht einfach nur… hohle Masse, sage ich jetzt mal, sondern es ist tatsächlich auch ein stoffwechselaktives Gewebe. Das schüttet auch diverse Entzündungsmediatoren aus und führt dann auch zu Folgeproblemen. Ja, das Herz-Kreislauf, sei mal Arthrose, würde ich jetzt mal ganz oben anstellen, also Gelenksprobleme, ja, natürlich auch durch die zu hohe Belastung. Du hast erhöhtes Risiko von Diabetes. Bei Katzen, ja, ist Übergewicht der hauptprädisponierende Faktor für Diabetes. Und im Umkehrschluss tatsächlich auch gehen viele Katzen auch in Remission, also geht der Diabetes wieder weg, wenn die abnehmen. Mhm. Ja, also eigentlich eine viel einfachere Methode, als den täglich Insulin zu spritzen. Gut, aber beim Hund natürlich auch Diabetesrisiko. Was gibt es noch? Erhöhtes Tumorneigung, Narkoserisiko und die definitiv eine geringere Lebenserwartung. Diese Langzeitstudie mit Labradoren war 20% verkürzte Lebenserwartung, gibt aber auch noch bei anderen Rassen Daten, wie die Lebensdauer.
Das ist echt viel.
Das ist viel, das sind zwei Jahre. Überleg mal, wenn du jetzt 10 Jahre Lebenserwartung hättest. Und natürlich Lebensqualität, auch da gibt es, also es ist, Übergewicht ist kein wissenschaftliches Problem, meiner Meinung nach. Es gibt unzählige Studien, Erkenntnisse, Wissen und. Aber es ist für mich ein Problem der Praxis, weil wir es einfach nicht auf die Kette kriegen, A, die Tiere gar nicht erst so fett werden zu lassen oder B, wenn es so ist, das anzusprechen, das zu erkennen, Maßnahmen zu ergreifen, gegenzusteuern. Aber ich schwöre euch, wenn ihr als Besitzer mitmacht, das ist das Zünglein an der Waage. Jeder Patient, den ich hatte, wenn der Besitzer mitgemacht hat, haben die Tiere. Ja, wirklich. Wirklich, wirklich wahr. Genau.
Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort.
Nehmen wir das als
Ich finde es wirklich eine Runde, finde ich perfekt.
Gut.
Ja, weil es liegt ja doch in erster Linie am Menschen. Ne?
Ja.
Und deswegen runter vom Sofa.
Und die Tiere können nichts dafür.
Runter vom Sofa, spielt mit euren Tieren und genau.
Ja.
Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Was haben wir denn da, Julia?
Wie wäre es, wenn wir mal über das Thema Öle sprechen?
Ja, schön.
So, was
kann
man?
Gibt ja tolle Sachen.
Ja, es gibt viele Öle und auch wir kriegen auch so viele Fragen immer dazu, Verständnisfragen, Omega-3, Omega-6, was ist denn jetzt wo, wie wichtig? Gibt es auch ein paar Mythen dazu? Mittelkettige Fettsäuren ist ja ein Thema, mehr bei den Senioren mal kurz erwähnt. Also vielleicht habt ihr Fragen dazu.
Das sehe ich schon leuchten in den Augen, da freue ich mich drauf. Schickt uns eure Fragen.
Ja, sehr gerne. Machen wir mal die Öle und die Fettsäuren. Wunderbar.
Im November, alles klar.
Okay.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.